Genau, heute erstmal finde ich ein sehr schönes Thema, nämlich das Thema Gebet. Und einfach mal, ich habe mir aufgeschrieben, einfach ein Brainstorming, also ein Hirnsturm. Was fällt euch beim Stichwort Gebet sofort in den Kopf? Ich will Wörter für. Bitte?
Was das Volk ungehorsam ist.
Volk ungehorsam beim Gebet, okay.
Ja. Was fehlt sonst noch?
Ich hoffe für Wunder.
Okay, Hoffnung.
Ja. Wunder.
Dank. Okay.
Ja, wie ich mich an. Bitte.
Ich bin sehr dankbar, bitte, ja, dass ich das jetzt gebe. Ich glaube es an, das denke ich, bis ich meine Augen schließe.
Danke. Bitte. Was hattest du? Ich hasse Wort.
Achso.
Zum Thema Gebet. Okay, bitte, Dank, Hoffnung.
Die Bibel.
Okay.
Antenne zu Gott.
Okay.
Wort.
Antenne zu Gott.
Ich bin als Aktion Maria. Mein zweiter Name ist Maria.
Ja, schön.
Okay. Was erhoffst du dir, wenn du zu Maria betest?
Dass sie mir hilft.
Okay.
Gesundheitlich und jünger, dass er hilft.
Ja.
Ich war immer schlimmer mit ihm.
Wer hat dir gesagt, dass Maria dir hilft? Wer hat dir gesagt, dass Maria dir hilft?
Nein, das habe ich nicht. Das nehme ich mir an. Das nehme ich mir an.
Jammern. Jammern, okay. Okay. Fällt euch, also ich bete nicht zu Maria, weil sie für mich kein, also nicht Gott ist und weil Gott sagt, es gibt keinen, der heilig ist außer ihm. Und er hat an mehreren Stellen Menschen verboten, zum Beispiel der Petrus, als er in das Haus von Cornelius gekommen ist. Der Cornelius, er hat ihn gesehen und ist sofort auf seine Knie gefallen und hat ihn angebetet. Und Petrus hat sofort zu ihm gesagt, steh sofort auf, ich bin nur ein Mensch. Und wenn wir beten, dann nur zu Gott, zu ihm alleine. Und Petrus ist interessanterweise derjenige, zu dem die katholische Kirche im Petersdom und so weiter betet, ja, ja. Und macht ihn zum Heiligen. Und es steht klar im Wort geschrieben, dass es keinen Heiligen gibt, es gibt nur einen Gott. Und es gibt auch das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott haben neben mir.
Ja, ja.
Und von dem her ist es hoffnungslos und ja, finde ich Gotteslästerung, in dem Sinne, wenn man zu jemand anders betet. Es hat sich entwickelt in der katholischen Kirche, dass man die Mutter Gottes sehr hochgehoben hat. Hat er selbst diesen Titel gegeben, Mutter Gottes. Aber Jesus hat auch klar zu ihr gesagt, als sie zu ihm kam und ihn unterbrechen wollte. Dann hat er zu ihr gesagt, Mutter, na, so, ich kenne dich nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du nicht meinen Auftrag unterstützt, wenn du nicht hinter mir stehst, dann, ja, mein Vater und Mutter sind die, die sozusagen hinter mir stehen. Also selbst da hat er ihr, er hat uns nicht auf dieselbe Ebene gehoben wie er. Er ist aber trotzdem sehr gut mit ihr umgegangen. Später am Kreuz hat er sich wie ein Sohn genommen und hat auch geguckt, dass gesorgt wird. Ne? Aber ich glaube, es bringt gar nichts, und so etwas zu beten oder zu jemandem zu beten, wenn nicht Gott ist. Ne? Das ist wie, wenn ich einen Brief losschicke zu dem falschen Empfänger. Und dann ärgere ich mich drüber, dass nichts zurückkommt. Ne?
Jesus sagte ja auch, alles, was er den Vater bittet, wird in meinem Namen geschehen. Sonst wird ihn am Herzen und sagen, mein Vater hat mit seinem Gebet ins Erfahren gewendet.
Ja.
Und
ja.
Keine andere Anweisung.
Liebe von
Also ich empfehle es da einfach, dann zu Jesus direkt zu beten und da einfach zu sehen, was der Unterschied ist, weil ich bin davon überzeugt, dass dann Unterschied sein wird und Unterschied kommen wird. Und ich glaube, weil Gott sich einfach darüber freut und es belohnt, wenn wir das, ja, das richtig adressieren. Ich habe mir aufgeschrieben, bei Gebet gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es die Möglichkeit, selber zu beten, also ich bete quasi alleine. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, für Menschen zu beten. Also wenn es dem Sohn oder Kindern schlecht geht oder man erfährt, dass jemand Not hat. Also zu Gott zu reden über jemanden oder zu Gott zu reden für jemanden. Nennt die Bibel Fürbitte. Was auch sehr schön ist, nicht alleine zu beten, sondern zusammen mit anderen Menschen, die beten wollen. Gemeinsames Gebet. manchmal für ein Ziel. Da sagt die Bibel, wo zwei oder drei im Namen Jesus zusammenkommen und für eine Sache beten, da ist Jesus mitten unter ihnen. Was auch eine sehr schöne Sache ist im Zusammenhang mit Gebet, ist, wenn wir sagen, du, mir geht es gerade nicht so gut, ich wünsche mir, Gebet zu empfangen. Also das ist eine Segnung. Ja. Oder wenn Menschen sagen, du, ich habe eine Krankheit oder ich habe eine Not, könntest du da für mich beten, dass wirklich Gott die da mich unterstützt. Oder zum Beispiel letzten Sonntag war mein Sohn, der Jan, ja, wurde er gesegnet und da haben wir für ihn gebetet, und dass einfach Gott ihn beschützt und bewahrt und dass er sich gut entwickelt. Mhm. Also Gebet merkt man, das ist nicht nur dieses Stoßgebet, Gott hilf oder Gott mach was, sondern kann er auch wirklich Menschen involvieren, kann viele Menschen involvieren. Und ich habe heute Nachmittag gedacht, man sieht ja im Fernsehen so viel, wo Menschen im Zusammenhang mit Religion Waffen in die Hand nehmen, was ich als völlig falsch sehe. Und dann ist mir aufgefallen, eigentlich ist eine gute Alternative oder die beste Alternative dazu, die ich kenne, also zu Gewalt, ist Gebet. Weil das ja eine sehr friedliche Waffe ist, also im friedlichen Sinne. Waffe ist ja militärisch bei uns, aber wenn ich sage, Mensch, da sehe ich etwas, ich will das verändern, dann haben wir auf der einen Seite von Jesus dieses Verbot, die Waffe in die Hand zu nehmen und Verbot, dem anderen die Zähne aus dem Gesicht zu schlagen. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Gebot, für den anderen zu beten, ja, und für den anderen vor Gott ja, im Gebet laut zu werden oder leidenschaftlich zu werden oder zusammen mit anderen für eine Person zu beten. Deswegen ist eigentlich für Christen Gebet die stärkste Waffe, die wir haben. Und die dürfen wir anwenden, nicht um Menschen zu schaden, sondern um das, was uns unmöglich ist, das darum Gott zu bitten. Ich will euch einladen, mit mir eine Bibelstelle aufzuschlagen. Sie steht in Epheser 2, Vers 18. Vielleicht könnt ihr kurz mal sprechen. Vielleicht könnt ihr kurz sprechen, auf welcher Seite das ist. Ja, die Bibel ist sehr, sehr klein.
Also ich sehe das sogar mit meiner Brille nicht. Kann ich nichts lesen.
Da muss man mal 1-2 in Großdruck stellen. Also, Epheser, das ist die Seite 891. Oh. Epheser 2, Vers 18. Genau. Groß 2, klein 18, auf der Seite 891. Da steht: Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Also hier schreibt der Paulus in die Epheser und sagt, wenn du betest und du betest zu Jesus, dann hast du über Jesus Zugang zum Vater. Und er sagt auch, durch niemanden sonst. Und das ist schon eine krasse Aussage, dass Menschen, wenn sie zu Jesus beten, dadurch ihre Gebete von Gott gehört werden. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von einem Mann, der große Not hatte, und das war in Amerika damals, und er hatte eine sehr große Not, er hatte ein familiäres Anliegen und es hat sich keiner dieses Anliegens angenommen, und er saß dann verzweifelt in der Ecke und hat als erwachsener Mann geheult, und auf einmal hat es ein Junge gesehen. Und dieser Junge hat sich diesem Mann angenommen und hat ihm zugehört und festgestellt, diesem Mann geht es schlecht, und hat ihn an der Hand genommen und ist mit ihm weitergelaufen und er ist mit ihm zum Weißen Haus gelaufen. Und das Interessante war aber, dass alle Wachen ihn durchgelassen haben. Und auf einmal stand er vor dem damaligen amerikanischen Präsidenten, das war nämlich der Sohn von ihm, und er guckte zu ihm rüber und hat gesagt, was ist los? Und hat gesagt, Papa, du musst diesem Mann helfen. Und er hat sich das Anliegen von dem Mann angehört, fand es auch schlimm und tragisch, was ihm fast zugestoßen ist, und hat ihm helfen können. Und das finde ich ein schönes Beispiel. Manchmal haben wir ein Anliegen, das wird nicht gehört, und dann ist die Frage, wie kommen wir an den Vater dran? Ja? Und an den Vater kommen wir durch den Sohn. Deswegen beten wir zu Jesus Christus, weil durch ihn wir beim Vater Gehör finden. Und es ist ein riesiges Vorrecht, jemanden zu kennen, der den Vater kennt. Ja? Bei uns in der Familie ist es so, dass mein Papa ein Büro hat, und manchmal mache ich mir Spaß draus, wenn die eine neue Auszubildende haben, die mich nicht kennen, und dann laufe ich einfach ins Büro rein und gehe einfach irgendwo hin, und ich sehe schon, wie die Auszubildenden anfangen zu schwitzen, begrüßt werden. Wer geht da in die Küche in der Firma und so weiter, ne? Und dann irgendwann sage ich, übrigens, ich heiße so und so und habe denselben Nachnamen wie der Chef. Und dann sind sie, oh, sind wieder entspannt, ja. Warum? Weil ich eben der Sohn bin. Und dadurch habe ich bestimmte Privilegien und darf mich wie zu Hause fühlen. Und genauso dürfen wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir Jesus vertrauen, dürfen wir mit ihm reden und wissen, dass der Vater zuhört. Dann ist es auch so in unserem Leben, habe ich mir aufgeschrieben, dass es gibt Menschen, die beten, dann erleben sie etwas Tragisches und dann ist die Frage, wie gehen sie damit um? Und viele Menschen, die tun sich dann schwer, weiter zu beten, weil sie sagen, Gott, ich hatte eine Not, ich habe es dir gesagt, du hast nichts gemacht, ich mag nicht mehr mit dir reden, ich ignoriere dich oder ich bin enttäuscht. Die sind dann, gehen dann irgendwo innerlich zu. Und ich habe die Erfahrung gemacht, eigentlich verlieren wir nur dadurch, wenn wir das so machen. Und es ist wichtig, manchmal zu sagen, okay Gott, ich weiß nicht, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich weiß nicht, warum, warum mein Wunsch nicht erfüllt wurde, warum die Realität anders gelaufen ist. Aber ich bleibe an dir dran. Ich vertraue, dass du einen guten Plan hast. Ich vertraue, dass du schon weißt, was du machst. Ja? Und mir ist zum Beispiel so ergangen, wenn ich für Menschen gebetet habe, die krank waren, und dann sind sie nicht sofort geheilt worden. Ja? Oder man hat für Menschen gebetet, bis sie gesund werden, und die sind gestorben. Und dann war man schon niedergeschlagen. Und dann trotzdem zu sagen, wenn dann nochmal so ein Fall vorkommt, egal, ich gehe trotzdem hin und ich bete trotzdem und ich bleibe trotzdem meinen Leuten dran. Das sind eben, ja, Beten, sage ich mal, trotz Niederlage. Wenn wir beten, wie können wir beten, was können wir in ein Gebet reinpacken? Jemand hat mal eine Abkürzung genommen, so einen Spickzettel, Abba, ja, das ist ein Wort für Papa, wo auch in der Bibel Jesus so mit Gott reden, seinem Vater, nicht irgendwie Vater, sondern liebevoller Papa. Und Abba ist eine gute Abkürzung für anbeten, bekennen, bedanken und anliegen. Also wenn man versucht, sein Gebet zu strukturieren, ist ein interessanter Ansatz zu sagen, ich möchte in meinem Gebet anbeten, also Gott sagen, wie groß er ist, wie herrlich er ist. Ich möchte Gott Dinge bekennen, die ich falsch gemacht habe, für die ich mich entschuldigen will. Und dann kommt, ich möchte mich bei Gott bedanken. Und dann als letztes, ich möchte Gott meine Anliegen nennen. Oft ist es so, dass man irgendwie mit Anliegen anfängt und Anliegen aufhört und man lässt irgendwie das Bedanken und Anbeten ganz weg und zum Bekennen kommt man vielleicht auch nicht. Und so kann das, diese Abkürzung oder diese vier Sachen einem helfen, sein Gebet reicher zu gestalten. Von Männern wie Paulus und Petrus wissen wir, die waren in Situationen wie Gefängnis zum Beispiel. Und dann sagt die Bibel, während sie im Gefängnis waren, angekettet, haben sie sich bei Gott bedankt, haben ihn angebetet. Passt eigentlich gar nicht vom Gefühlen her. Ne? Und ist aber für uns ein Trost, auch wenn es uns ganz schlecht geht, trotzdem anzufangen, Gott zu danken und zu loben. Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Und das ist für mich eine gute Abkürzung, dich daran zu erinnern. Wenn gerade deine Emotionen was ganz anderes sagen, wo du sagst, du möchtest dich beschweren, du möchtest über alle lästern oder du möchtest dich über die Welt auslassen, zu sagen, nee, das tut meinem Geist nicht gut, das tut meiner Seele nicht gut, das macht mich so ein schlechteren Menschen. Stattdessen möchte ich anfangen, Gott zu danken, zu danken, zu danken. Auch für die alltäglichen Sachen, für die Sachen, dass ich lebe, dass ich atmen kann, dass Gott mir Leben gibt und Leben lässt. Also diese vier Punkte können euch vielleicht helfen. Es gibt Menschen, die beten laut. Deutschen eigentlich weniger. Die Deutschen sind eher für sehr stille Gebete, sehr introvertiert, bekannt. Was da halt helfen kann, ist mal einen afrikanischen Gottesdienst zu besuchen. Die machen das nämlich genau anders. Die sind nämlich laut und unhörbar und der eine will lauter beten wie der andere. Die russischen Gläubigen, die machen es eher weinerlich. Auch eine interessante Erfahrung. Wenn man nicht beim Beten weint, dann meint man es nicht ernst dort. Ja? Merken wir es auch nicht so in unserem Kulturkreis. Ich will auch nicht sagen, wie genau du beten musst. Ich will dich nur sehr ermutigen, verschiedene Sachen auszuprobieren, wenn du zu Jesus betest. Was ich persönlich sehr hilfreich finde, ist, mir mein Gebetstagebuch zu führen und mir meine Gebete aufzuschreiben, meine Gebetsanliegen aufzuschreiben, mit Datum immer, statt Tagebuch. Und dann immer zu gucken, für die und diese habe ich gebetet, und dann zu gucken, wofür habe ich in den letzten Wochen gebetet, und dann auch richtig Häkchen dran machen zu können, wo ich Gebetserhörung erlebt habe. Und ich empfinde das auch als ein riesiges Geschenk, wenn ich sehe, ich leere meine Seele bei Gott aus, ja, meine Sorgen, meine Wünsche, ich vertraue ich im Gebet Gott an. Und wenn du etwas schreibst, das ist schon was, du schreibst es fest, es ist dann nicht mehr nur in deinem Kopf, sondern du legst dich jetzt fest. Und selbst beim Schreiben merkst du schon manchmal, wie krumm deine Anliegen sind. Verstehst du, was ich meine? Also wenn es in deinem Kopf ist, fällt es dir gar nicht auf, wie komisch das ist. Aber wenn du dann in dein Tagebuch das reinschreibst, merkst du schon beim Schreiben so, oh Mann, das ist aber sehr egoistisch oder wie auch immer. Ne? Aber trotzdem diese Übung, Gebete aufzuschreiben, um es auch von der Seele runter zu haben und auch zu wissen, ich habe es Papa gesagt, ich habe es Gott gesagt, ich habe es ihm anvertraut. Also ich bin momentan in so einer Phase, wo ich sehr gerne Gebete aufschreibe, weil dann habe ich das irgendwo fest. Ne? Manche Leute beten sehr gerne in Gebäuden, manche gehen raus in die Natur und können es da viel besser beim Spazieren gehen. Einfach mal versuchen. Jan wurde letzte Woche eingesegnet, mein Sohn, und da habe ich das kurz erzählt, als er im Bauch der Mutter war, haben die Ärzte gesagt, das Kind wird abgehen und es wird behindert auf die Welt kommen und vergessen sie es. Das war so die Aussicht. Und ganz zufälligerweise habe ich irgendwo bei meiner Frau, bei ihren Sachen, so ein ganz ungefähr so groß, so ein Plastik-Baby-Puppe gefunden, die wird verschenkt von seiner Organisation, die gegen Abtreibung ist. Die haben dann quasi so eine Mini-Puppe, die so verdeutlichen soll, wie klein der Fötus ist, ja? Also wo er halt abgetrieben wird. Und das Ding hat mich nie interessiert. Aber ganz. Ja, irgendwo habe ich das. Und da bin ich klein und irgendwie ist dieses Püppchen bei mir in meiner Hosentasche gelandet. Und auf einmal war ich in dieser sehr verzweifelten Situation. Ich weiß, wir sind schwanger. Ich möchte mir natürlich nicht, dass wir eine Fehlgeburt erleben, mit allem, was dazugehört. Und was kann ich machen? Der Arzt sagt, man kann gar nichts machen. Das ist eine riesige Blutung und das Kind ist gefährdet und das wird abgehen. Und dann habe ich geguckt, irgendwas ist unbequem in meiner Tasche. Und dann habe ich es gespürt und dann wusste ich, so klein ist mein Sohn gerade. Und ich habe es bewusst in der Tasche gelassen und habe dann in dem Moment dafür gebetet, dass Jesus auf das Kind aufpasst und dass es gesund auf die Welt kommt. Und ich habe das, also meine Hose gewechselt, aber dann immer dieses Püppchen immer dabei gehabt. Und es war für mich so.
Also ich bin,
nee, es war, das Symbol hat mir geholfen. Also ich weiß, ich habe mich ein paar Monate davor darüber unterhalten, über Symbole und Leute, die mein Symbol haben zum Gebet, und ich fand es alles komisch. Dann habe ich eine Bekannte, die irgendwie in der Osterzeit mal so einen rostigen Nagel auf dem Schreibtisch liegen hat, um in der Passionszeit zu beten, und ich habe gesagt, du, lass mich in Ruhe damit, das ist überhaupt nicht mein Ding, so, ne? Ich konnte mit Symbolen gar nichts, aber in der Zeit hat es mich aufgemacht für das Thema Symbole, weißt du, weil ich in einer anderen Situation war. Und wie gesagt, diese Monate, die dann ins Land gingen, habe ich immer mit dieser Puppe in meiner Hosentasche verbracht, und es hat mir echt geholfen, zu wissen, das, wofür ich bete, halte ich irgendwie ein Stück weit in der Hand. Ich konnte es mir viel besser erklären, also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wenn du für deine Enkel betest, hab irgendwie ein Kinderspielzeug in der Nähe, ja? Oder machst dann deinen Schlüsselbund oder so, einfach irgendwas, was dich erinnert. Das kann durchaus helfen. Ich habe Freunde, es gibt einen bekannten Prediger in Deutschland, der ermutigt Leute dazu, sich einen Wecker zu kaufen und den auf 10 Minuten zu stellen, sodass er alle 10 Minuten klingelt. Oder du kannst ihn auch leise stellen, dass er nur vibriert. Und du kannst auch das Vibrieren abstellen. Und viele sagen, es gibt ja diese Bibelstelle, bete ohne Unterlass. Und viele auch erwachsene Männer sagen, ja, das hilft ihnen so, diesen Wecker bei sich zu haben und einfach alle 10 Minuten erinnert zu werden, falls es gerade passt, von der Arbeit und so weiter, beten sie einfach ganz kurz, leise und innerlich da, wo sie gerade sind. Und sie sagt, das macht einen riesen Unterschied, wenn du alle 10 Minuten daran erinnert, wie es Gott ist da und er kennt dein Anliegen, er weiß, wo du gerade drin bist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, mir ist es ehrlich gesagt immer noch ein bisschen zu spooky. Ich beobachte meine Freundin, wie sie damit klarkommen, und wahrscheinlich laufe ich in 2 Jahren mit so einem Ding durch die Gegend.
Ja, das ist klar. Warum nicht?
Wenn ich sehe bei den anderen, dass das wirklich sie zu Jesus zieht und ihre Beziehung mit Gott vertieft. dann finde ich sowas super wertvolles. Ne? Und so kann man Dinge ausprobieren. Wichtig ist, zu Jesus zu beten, nicht zu irgendjemand anders. Und ja, sich auch mal Zeit zu nehmen, das Handy auszumachen, wie wir sagen, geh in dein Kämmerlein, wo du alleine bist, lasse die anderen Dinge hinter dir und richte dich auf Gott aus. Manche sagen, es hilft, morgens das alles als erstes zu machen. Manche sagen, bevor du aus dem Bett gehst, geh auf die Knie und berede deinen Tag mit Gott und dann geh erstmal weiter. Manche sagen, das kann ich gar nicht regelmäßig, ich habe jetzt einen Freund getroffen, der sagt, der Monat hat 30 Tage, ein Zehntel ist 3 Tage und er tut in seinem Kalender immer 3 Tage hintereinander im Monat reservieren, wo er versucht rauszugehen, mit Gott zusammen zu sein. In den restlichen Monat kommt er nicht dazu, aber er weiß, er hat pro Monat seine 3 Tage, finde ich auch interessant. Ja? Und er sagt, in meinem Alltag, der ist so verrückt, das schaffe ich nicht, ich brauche das am Stück und intensiv. Und das mache ich dann.
Ja.
Warum nicht?
Ne? Ich bin da.
Ausprobieren, wo man gar nicht davon kommt. Es gibt das berühmteste Gebet, was ist das berühmteste Gebet im Neuen Testament? Was wir auch in der Kirche und so beten. Vater unser. Genau, es hat eigentlich richtig Power. Lass uns mal reingucken. Es steht in Matthäus Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 9. Matthäus 6, Seite 693.
Achso, sowieso.
Okay. Matthäus 6, 9 bis 13. Das ist das Gebet, was ja, die Menschen am ehesten auswendig kennen. Und sie fragen, wie sollen wir beten? Und Jesus antwortet, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen auf der Erde, wie im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Es ist ein sehr bekanntes Gebet. Manchmal wird es nur so runtergerattert wie so ein Mantra und man ist irgendwie gar nicht dabei. Das wäre schade. Aber ich will mal Satz für Satz das eben anders machen. Das fängt damit an, dass jemand sagt, mein Vater im Himmel. Und da ist gleich die erste Frage, kannst du sagen, wenn ich bete, dann bete ich eben zu meinem Vater. Ich empfinde ihn positiv als meinen Vater. Oder ist das nicht so? Dann lade ich dich wirklich dazu ein, diese Beziehung ja, auszuprobieren. Jesus wirklich, Gott wirklich als Vater anzusprechen und zu erwarten, dass er dir sich als Vater zeigt, sich dir als Vater offenbart. Also das ist sehr vertraut, ja. Ich kann meinem Papa am Telefon Sachen sagen, die würde ich sonst keinem Mann mit Mitte 50 sagen, ja. Oder mein Vater würde zu mir liebevoll so sein, wie wahrscheinlich zu keinem anderen Mitte 30-jährigen Mann. Weil er mein Papa ist und ich sein Sohn bin. Und das ist, und so mit diesem Positiven dürfen wir zu Gott reden, ja. Dürfen wir mit allen überreden. Und er hört auch zu. Dann steht, dein Name werde geheiligt. Also wir sollen nicht den Namen von Petrus, vom heiligen Franziskus oder wie auch immer, oder Maria, wir sollen seinen Namen heiligen. Und er ist eifersüchtig. Eifersüchtig ohne zu sündigen. Das ist der Unterschied zu uns Menschen. Gott sagt, ich bin heilig, ich bin Gott und ich möchte nicht, dass du mit irgendjemand anders Ehre teilst oder ich möchte Ehre nicht teilen. Dann spricht Gott davon, also dieses Gebet sollen wir beten, dein Reich komme oder dein Königreich komme oder deine Herrschaft komme. Reich klingt irgendwie so nach Regierung und so, aber ich glaube, das hängt viel damit zu tun, auch was denken wir, also was ist in unserem Kopf. Es gibt das Reich der Dunkelheit und es gibt das Reich des Lichts und Gott sagt, Ich herrsche über das Licht, ich herrsche über das Gute, ich herrsche über das Positive. Und es gibt den Teufel, der herrscht über das Dunkle, das Negative, das Zerstörerische. Und es, unsere Gedanken, die gehen manchmal in die gute Richtung, die gehen manchmal in die schlechte Richtung. Und Gott sagt, ich will, dass in deinem Kopf das gute Reich gebaut wird. Ich will, dass in deinem Herzen das gute Reich gebaut wird. Ich will, dass, wenn du was tust, was handelst, dass da das Gute gebaut wird. Also sei nicht zornig oder sei nicht hasserfüllt oder sei nicht neidisch oder sei nicht gierig. Ja? Und es gab eine Frau, die ist in die Geschichte eingegangen. Sie hatte einen Sohn, der hat sich völlig daneben benommen. Die hatte einen Sohn, der hat sich für den völlig dunklen Weg entschieden. Die hatte einen Sohn, wir hatten vorhin so eine Skulpturen und so Moral angesprochen. Das war der Mann, der hat keine Prostituierte ausgelassen, sondern mehr Geld hatte. Ja? Also wirklich, seine Mutter war eigentlich, hat ihn nicht ganz anders erzogen und hat sich bewusst gegen alles entschieden und hat bewusst alles andere gelebt. Aber diese Mutter, die war radikal im positiven Sinne und die hat 9 Jahre lang für ihren Sohn gebetet und hat gesagt, Gott, dein Reich komme in dem Leben von ihm. Und der Typ hat sich dafür überhaupt nicht interessiert und hat gelebt wie die Axt im Wald. Und nach 9 Jahren hatte wirklich eine kann man sagen, Gottesbegegnung und hat sich bei Gott für all diesen Mist entschuldigt und hat sein Leben Gott gegeben und hat sich bekehrt, also weggewendet von seinem alten Leben. Und er wusste, der Grund, warum er sich bekehrt, sind die Gebete seiner Mutter zu Jesus. Und dieser Mann war niemand Geringeres wie der Augustinus, also 393 nach Christus, der bekannteste Theologe, den wir sozusagen haben, neben Paulus. Niemand würde denken, dass dieser Mann, der danach so tolle Dinge mit Gott und über Gott geschrieben hat, dass er vorher so ein gottloses Leben geführt hat und nicht seine Vernunft hatten zurückgebracht zu Gott, sondern wirklich die Gebete seiner Mutter, die gesagt hat, Gott, ich sehe gerade, wie mein Sohn lebt, aber ich will, dass dein Reich in seine Gedanken kommt. Ich will, dass dein Reich. Und das hat sie wirklich Tag für Tag gebetet, 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 gebetet. Und die war davon nicht abzubringen. Also da auch eine wirkliche Ermutigung. Ja. Vielleicht bist du in deinem Job und dein Chef ist ein Piep, 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 ja. Oder dein Nachbar oder so. Oder du schimpfst über die Gesellschaft oder so, und wirklich zu sagen, zu beten, Gott, dein Reich komme doch bitte in Bad Dürkheim, oder dein Reich komme doch bitte in meinem Stadtteil, oder dein Reich komme doch in meiner Verwandtschaft, oder in meinen Geschäftsbeziehungen. Das wäre das, wozu uns Gott ermutigt, und das, was er uns anweist. Dann geht das Gebet weiter, dein Wille geschehe. Heißt es, als Christ darf man keinen Willen mehr haben? Was heißt das? Das Gebet heißt, dein Wille geschehe. Also sind wir dann willenlos oder sind wir dann Marionetten, die dann die Zombies umherlaufen? Das glaube ich nicht. Nee. Ja, das kann ja nicht sein. Ich glaube, es geht viel darum, wir haben unsere Vorstellung, wir hätten es gerne so, und dann aber wirklich das loszulassen und zu sagen, Gott, ich habe dir mein Herz ausgeschüttet, was ich will, mal was mein Wille ist, aber ich will es mal loslassen vor dir und will mir anhören, was willst du? Und wie kommen wir zusammen? Wie kann mein Wille zu deinem Willen werden, sodass du mich aber mitnimmst? Wie ein gutes Ehepaar, ja? Ein gutes Ehepaar ist nicht ein gutes Ehepaar, wenn die Frau nichts zu sagen hat und immer beim Mann abnickt. Ne? Ich finde, ein gutes Ehepaar ist, wenn sie miteinander reden und einen gemeinsamen Weg finden. Oder wenn die Frau sagt, ich vertraue dem Mann, aber ich bin vom Herzen dabei, weil ich weiß, der hat ein gutes Herz und der wird mich nicht ausnutzen oder sowas. Wenn sie sagt, vielleicht, ich lasse den Mann entscheiden, aber nicht deswegen, weil ich keine Lust habe, zu denken, sondern weil ich einfach ein tiefes Vertrauen habe, dass er das gut meint und es übersehen kann oder überschauen kann. Also sein Wille geschehe. Oft hatte ich auch schon Vorstellungen, oh, ich hätte gerne die Stelle oder den Job oder so weiter. Und ich wusste in meinem Herzen, was mein Herzen ist. Und dann habe ich gesagt, Gott, meistens fällt es einem dann schwer zu sagen, sondern klare Vorstellung, was man dann hat. Zu sagen, Gott, ich gebe diese Vorstellung aber an dich ab. Dein Wille geschehe. Ja? Ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich und Alena mit Freunden gesprochen. Die waren gerade in dieser Phase Haus bauen, Haus bauen, Haus bauen. Und wir haben uns das irgendwie, wir haben das Gefühl, alle unsere Freunde bauen Häuser. Und wir wussten, naja, man hätte es irgendwie auch gerne. Man hat aber gemerkt, das passt gerade momentan nicht. Und dann bewusst diesen Schritt zu sagen, Gott, ich gebe diesen Wunsch an dich ab. dein Wille geschehe. Und du wirst es zu deinem Zeitpunkt bringen. Wir vertrauen dir einfach. Dein Wille ist besser wie unser Wille. Wir wollen es auch nicht zum falschen Zeitpunkt und wir wollen es auch nicht, ohne dich zu fragen. Also das hat auch mit Gebet zu tun. Nicht nur Gott, ich will, ich will, ich will, sondern Gott, was ist eigentlich dein Wille? Das hat nicht damit zu tun, dass wir unser Gehirn an die Garderobe abgeben. Gib uns unser tägliches Brot. Also Gott, versorge uns mit dem Täglichen. Gott, versorge uns mit dem, was wir brauchen. Das kann betreffen deine Ernährung, das kann aber auch betreffen, dass du einen Job hast, das kann das betreffen, dass du versorgt bist. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Mann, ihr kennt doch auf den Feldern bei uns, wenn das Heu gesammelt wird, gibt es am Ende, werden die in so Folien eingepackt, so Säcke. Und dann stehen die meistens in so festen Säcken. Und es gibt in England einen Hersteller von dem Ganzen, der diese Säcke erfunden hat. Und dieser Mann, ich meine, das ist ein Geschäft, da wird einmal im Jahr produziert, weil einmal im Jahr die Ernte ist, das ganze Jahr wird produziert, das steht auf Säcken und dann kommt irgendwann die Bestellung, kurz vor der Ernte muss alles raus. Und die haben ein bisschen die Produktion umgestellt und der Mann, der das Geschäft geführt hat, war gläubig, war Christ und sein Bruder hat es immer so verlacht, Gott zu vertrauen und zu glauben. Und ab einmal bekam der Geschäftsführer einen Anruf und hat gesagt, wir haben ein Problem. Er sagte, warum? Er sagte, ja, wir haben die Produktion mal getestet, die ganze Produktion ist dahin. Er sagte, warum? Er sagte, die Säcke sind verklebt, die lassen sich nicht aufmachen. Er sagte, und was jetzt? Sagt er, die komplette Jahresproduktion, die können wir eigentlich verbrennen. Und der Mann war schon sehr, naja, hat die Fälle wegschwimmen gesehen, ja. Seine Existenz und die seiner Familie war bedroht. Was hat er gemacht? Er hat seinen Bruder, der Mitunternehmer war in dem Unternehmen, er hat ihn zum Golfspielen geschickt, damit er mal aus dem Weg ist. Er hat nämlich mit Gott gar nichts am Hut gehabt, der Bruder. Und dann ist er hin mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen Kindern und die haben angefangen, in der Produktionshalle Palette für Palette, diesen Paletten die Hände aufzulegen und dafür zu beten, dass Gott sie einfach als Familie versorgt, ja, weil die standen vor dem Ruin. Und am Wochenende waren sie, wie gesagt, von Palette zu Palette getigert, haben die Paletten die Hände aufgelegt und sind dann nach Hause und haben weiter gebetet als Familie. Und am Montag ruft einer der Mitarbeiter an und sagt, ich weiß nicht, was passiert ist, die Säcke sind in Ordnung, wir können die Produktion verschicken. Und er sagt, hey, ich weiß nicht, was Jesus gemacht hat, ich weiß nicht, was Gott gemacht hat, was er chemisch mit diesen Sachen gemacht hat, aber Tatsache ist, meine Ernte ist quasi gerettet, ja, meine Produktion ist gerettet und ich will nur am Berg. Ein guter Freund von mir, der hatte eine Mutter, die gläubig war und sie waren vier Jungs und der Vater und dieser Freund, die haben sich immer lustig gemacht über die Mutter. Die Blöde, die betet, die Blöde, die an Gott glaubt, die Blöde, die so schwach ist, dass sie in die Kirche rennt, ja, so auf dieser Schiene. Und sie waren aber in der Landwirtschaft und eines Tages war es halt so, dass sie beim Ernten waren, auch mit anderen aus dem Dorf. Und auf einmal hat man gesehen, sie waren in dem Ernten noch lange nicht fertig und da kam ein Sturm auf. Und der Sturm kam direkt auf sie zu. Und sie fangen natürlich an, wie die Männer es vielleicht manchmal machen, zu fluchen und zu schimpfen und schneller zu machen, aggressiv zu werden. Und auf einmal sehen sie, wie die Mutter neben ihnen auf die Knie geht, die Hände in den Himmel hebt und anfängt zu beten. Und der Sohn war vielleicht 16, 17 zu der Zeit, ihm war das total peinlich. Weißt du, du bist mit anderen Leuten aus dem Dorf, ne? Alle Männer schimpfen darüber, wer daran schuld ist, dass jetzt der Sturm kommt, dass man jetzt früher losgegangen ist, dass man jetzt sonntags durchgearbeitet hat und was auch immer. Und da liegt da so die Mutter mit den Händen nach oben und betet. Der Sohn war das saupeinlich. Aber der Mutter war das so egal. Weil sie gesagt hat, ich rede mit meinem Gott, lass mich in Ruhe. Und sie hat gebetet. Und in dem Moment haben sie wirklich erlebt, dass der Sturm vorbeizog. Und sie ihre Ernte einfahren konnten. Und das war das Erlebnis in dem Leben dieses jungen Mannes, der zu der Zeit auch so ziemlich gelebt hat wie die Axt im Wald. Dass er gesagt hat, er weiß nicht was, aber die Mutter hat Kraft. Ihr Gebet hat Kraft und die konnte was machen, was wir Männer nicht machen konnten in dem Moment. Ja? Also muss das Sinn gemacht haben, dass sie zu ihrem Gott betet. Das, wo sie die immer verlacht haben, weil die Fromme, die da immer zur Kirche rennt, ja, auf einmal haben sie gemerkt, das hat Auswirkungen auf ihren Alltag. Und so sind sie Ja, erstmal ist er zur Kirche mitgekommen, zum Gottesdienst mitgekommen, Predigt gehört und so. Und Stück für Stück hat er sich bekehrt. Aber der Auslöser war das kraftvolle Gebet der Mutter. Was er gesehen hat, dass das mehr Kraft hat wie sein Gelaber und sein sich beschweren und schimpfen über Gott oder wen auch immer. Genau, deswegen, das Gebet, es hat Kraft. Das Gebet dürfen wir testen, ausprobieren. Wir dürfen unser tägliches Brot beten. Und keiner wünscht sich auf der einen Seite Mangel zu haben. Auf der anderen Seite weiß ich, dass wenn man Mangel hat, dass man anders betet. Dass man auch dankbarer ist. Ja? Wenn man wenig hat, ist man oft dankbarer für das, was man bekommt, als wenn es im Überfluss ist. Wo man sich zu schade ist, sich zu bücken. Es gibt im Johannesevangelium, Kapitel 13, ich habe mir leider den Vers nicht aufgeschrieben, die Geschichte von der Fußwaschung. Vielleicht findet ihr das mit der genauen Versangabe.
Das kommt jetzt ganz bekannt. Da gibt es auch ein Land, wo man die Füße waschen muss. Mhm. Irgendwie.
Ja, manche haben das behalten, ja.
Ja, und die Füße, ja.
Kapitel 13, gleich ab Vers 1 sehe ich hier so eine Überschrift, ja. Ich gucke gerade, welchen Vers. Ah ja, genau, so ungefähr ab Vers 6. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wischst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Also hier gibt es zwei Sachen, die besprochen werden. Einmal, wenn du dich komplett duschst, also die Waschung. Und dann, wenn du dir die Füße wäschst, also so die, heute würden wir sagen, die Hände waschen, weil unsere Füße sind eh sauber und wir keine Sandalen mehr tragen. Also hier gibt es eine Situation, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Also ich würde mal heute sagen, so abends meist mit meinen Kindern Zähne putzen und Gesicht waschen und die Hände so. Vom Baden werden sie ja nicht jeden Tag, aber ab und zu mal werden sie gebadet. Aber jeden Tag brauchen Kinder jetzt nicht gebadet werden. Und hier ist eine ähnliche Situation, wo Jesus ihnen so diese kleine Hygiene machen will und die sagen, wasche uns doch komplett. Und dann sagt er zu ihnen, ihr seid doch schon gewaschen. Und was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, wir haben die letzten Alpha-Abende darüber gesprochen, wenn du mal dieses Übergabegebet an Jesus sprichst und sagst, Jesus, hier ist mein Leben, hier ist alles, was ich falsch gemacht habe, ich übergebe dir mein Leben im Gebet, ich vertraue mich dir an, ich bitte dich, in mein Leben zu kommen, dann ist es quasi wie so eine große Waschung, dann ist es wie so ein großes Bad nehmen. Und wenn wir das mal gemacht haben und wir merken, Gottes Nähe und Gottes Friede und Gottes Liebe in unser Leben kommt, dann brauchen wir das jetzt nicht jeden Tag zu machen, sondern dann, was wir dann haben, ist diese kleine Hygiene, sage ich jetzt mal, ja? Dieses tägliche Gebet, dieses tägliche mit Gott im Gespräch sein, an Gott denken, ihm unsere Anliegen nennen. Und wir müssen nicht jeden Tag betonen, wie schlecht wir sind, was für Sünder wir sind, wie unser Leben doch ohne Gott sinnlos ist, sondern siehst du so, wir haben das große Bad genommen, wenn wir diese Entscheidung für Jesus getroffen haben, und dann geht es darum, uns sauber zu halten. Ne? Und das finde ich ja, beides ist ja wichtig. Das kleine Waschen ohne die große Hygiene bringt nichts, aber nach der großen Hygiene braucht es eigentlich so gesehen nur die kleine, was jetzt so übertragen auf das geistliche Leben ist. Und ich habe mir aufgeschrieben, wie betet man, wie beten wir. Ich finde es wichtig, Dinge auszuprobieren, Zeiten auszuprobieren. Es gibt Leute, die können super um 5 Uhr morgens beten, das ist klasse für die. Und es gibt Leute, die denken an andere Dinge um 5 Uhr. Die sägen zum Beispiel, ja. Oder drehen sich von der einen Seite auf die andere. gibt da unterschiedliche Sitten.
Genau.
Und andere, die sagen, oh, das ist total super, so abends um 9 Uhr, wenn es draußen schon dunkel ist, ja. Der andere sagt, ich kann super auf dem Klo oder im Auto oder in der Mittagspause.
Ja.
Irgendwann braucht man seine Ruhe.
Ja, genau.
Ne?
Genau.
Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man die in Gesprächen mit einem, der einem wichtig ist, gut, ich würde jetzt auch nicht ein tiefes Gespräch mit einer Frau auf dem Klo pflegen, das ist vielleicht eine Hilfe aus der Klo. Ja?
Ja.
Wenn du Zeit für jemanden nehmen willst, ist es auch Klo gut, dass die Umgebung für den anderen auch ein Genuss ist. Ne?
Ja, genau.
Dass es für den anderen auch ein Genuss ist, das kann man vielleicht als Hilfe nehmen. Ja? Wie und wo und wann rede ich mit Gott? Beim Essenstisch sagt meine Frau immer, leg das Handy weg und guck mir in die Augen, wenn du mir was sagen willst. Ja? Und guck mich nur in deinen Teller. Und so finde ich es auch wichtig, wenn wir mit Gott reden, manchmal die anderen Sachen zur Seite zu legen und einfach dich hinzusetzen und sagen, Gott, ich rede jetzt mit dir und mache nichts anderes, weil du mir wichtig bist. Ich schaue dir quasi in die Augen oder ich höre dir zu oder ich rede zu dir und meine Gedanken sind nicht gerade bei anderen Sachen. Und das ist gar nicht so einfach. Es wird in unserer Welt immer schwieriger, ne? Uns auf eine Sache zu konzentrieren. Deswegen finde ich es wichtig, manchmal in die Natur zu gehen, oder weil es da die Ablenkung wohl weg ist. Ne? Oder mal das Handy auszuschalten.
Spätmütig in der Nacht bete ich. Das ist manchmal zu besser.
Ja, das ist gut. Ich habe mir irgendwann angewohnt, als meine Kinder dann nachts sowieso nicht schlafen wollten und ich sie eh rumtragen musste, dann dachte ich, da kannst du auch beten. Ne?
Ja, genau.
Ja, da kannst du auch deine Hand auflegen auf die Stelle, wo weh tut und zu Jesus, nicht zu Maria beten und sagen, Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe, bitte hilf mir, meine Schulter oder meinen Rücken, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner heilenden Kraft, mit deiner Wärme, hilf dir mir. Und dann kannst du schauen, was er macht. Also versucht Sachen aus, was Zeit angeht, was Ort angeht, was Dauer angeht. Ich habe von den 10 Minuten erzählt, ja, andere Leute sagen, ich nehme 10%. Andere sagen immer, wenn ich in meinen Zug einsteige, mache ich es mir zur Gewohnheit, zu beten. Ich bete gerne im Auto, versuche dabei immer die Augen offen zu lassen, ist besser.
Genau.
Ja. Ich finde es auch sehr hilfreich, mit Menschen im Telefon zu beten, weil oft sind es Menschen, bis ich zu denen komme und bei denen bin und Termin ausgemacht habe, vergesse ich vielleicht das Gebet zu erlegen und es ist nicht mehr aktuell. Und wenn ich eh mit ihnen rede, dann kann ich ja genauso, während ich mit ihnen rede, können wir sozusagen am Telefon beten. Auch das mal ausprobieren. Genau, im Zug, das habe ich schon erwähnt. Meine Frau hat sich was Schönes angewöhnt, wenn sie mit der Marina in den Kindergarten läuft. Da hat sie mal riesige Probleme im Kindergarten, hat sie von einer Freundin einen Tipp bekommen, segnet die Kleine für den Tag. Dass es wirklich ein guter Tag wird, dass sie gesegnet ist, dass die Betreuerinnen gesegnet sind, dass sie auch mit Gottes Hilfe merken. Und damit du es nicht vergisst, mach einfach auf dem Weg dorthin, wo du läufst, einfach einen bestimmten Punkt aus, an dem du stehen bleibst. Und da bleibst du mal kurz mit ihr stehen und dann segnest du sie. Und vielleicht für dich in deinem Alltag, wo du sagst, keine Ahnung, vielleicht ist es meine Situation auf der Arbeit, die ist blöd. Und jedes Mal, wenn du dann, keine Ahnung, vielleicht auf dem Parkplatz stehst vor deiner Arbeit, dann steigst du eben noch nicht aus dem Auto raus, sondern bleibst noch 2 Minuten länger im Auto und sagst, Jesus, bitte hilf mir, dass dieser Tag gut ist, segne meine Hände, dass das, was ich mache, gelingt. Segne meine Kontakte mit meinen Arbeitskollegen, segne meinen Ton und meine Gespräche mit den Leuten, dass ich sie aufbaue, dass ich sie stärke. Solche Dinge, weißt du? Wir brauchen als Mensch diese Orientierungspunkte. Manchmal Orte,
ja.
Manchmal Dinge, die man anfassen kann, manchmal Stellen, dass man sagt, okay, wenn ich über die Straße laufe, hat nichts mit Aberglauben zu tun, ja? Sondern das sind hilfreiche Dinge. Oder halt eben, wenn du auf dem Klo sitzt und zur Ruhe kommst, ja, jedes Mal dem Herrn zu danken für die gesunde Verdauung, ja. Was hilft.
Ja, ist so.
Ja, ich.
Aber ihm ist das egal.
Ihm ist das, er ist da wirklich offen. Ja. Er hat schon alles gesehen und er sieht sowieso alles. Also,
sieht sowieso alles.
Das ist ja. Gebet muss nicht leise sein, Gebet kann auch mal leidenschaftlich sein. Man kann auch laut beten, laut im Durchschnittsdeutschen. Manchmal ist es auch dran, rauszugehen, in der Natur und zu schreien. Hat David auch gemacht. Die Bibel sagt, er hat so arg geweint, dass sein Bett durchnässt war. Das stelle ich mir schon ziemlich ausführlich vor. Da hat einfach sein Herz Gott ausgeschüttet, anstatt es in sich hineinzufressen. Weißt du, die große Gefahr ist, dass wir schlechte Dinge in uns hineinfressen, anstatt es Gott ein Stück weit ans Ohr zu werfen. Weil Gott kommt damit super klar. Es gibt in der Bibel sogenannte Rachepsalmen. Also eine ganze Menge von Psalmen, die klingen sehr komisch, die klingen sehr düster, die klingen sehr gewalttätig. Da spricht David von Dingen wie, ich würde meinen Nachbarn, Feinden am liebsten die Zähne aus der Fresse schlagen, so ungefähr. Und du liest diese Psalmen und denkst, das steht in der Bibel, das passt aber nicht so zu dem Bild von David. Wenn du aber genau darüber nachdenkst, ist das Gesündeste, was du machen kannst, wenn du diese Gedanken hast, die nicht bei dir zu behalten, sondern sie wirklich mit Gott zu besprechen und sagen, Gott, jetzt ist gerade diese Person da und es sind gerade meine Emotionen gegenüber dieser Person da. Ich schütte mein Herz dir aus. Bitte wirke du an meinem Herzen, veränder du mein Herz. Aber nicht, weißt du, du musst zu Gott das Gebet nicht schön machen und sagen, alles ist super und mir geht's klasse und innen drin platzt du, weißt du. Das ist unehrlich. Also, unsere Gebete zu Gott dürfen ehrlich sein und Gott kommt mit allem klar, weil er kennt dein Herz eh. Du wirst ihn nicht schocken können oder überraschen können, weil er weiß das, was du dir manchmal nicht mehr bewusst bist über dich. Genau, also Gebet ist auch eine Entscheidung und wir dürfen darin wachsen. Und wachsen tut man, indem man sich an Leute dranhängt, die besser, stärker, wie auch immer im Gebet sind, indem man von denen lernt. Sich auch mal fragt den anderen, vielleicht hast du ein Gebetsanliegen, dass du jemanden anrufst und mit jemandem redest, der lange mit Gott unterwegs ist und sagst, kannst du mit mir für die Sache beten? Oder kannst du mit für das Anliegen beten? Oder kannst du noch mit anderen zusammen für mein Anliegen beten? Und manchmal gibt es auch Situationen, da können wir nicht beten. Da brauchen wir andere, dass sie für uns beten, weil wir einfach zu schwach sind. Und dann dürfen wir Gebet empfangen, dürfen wir uns stärken lassen. Deswegen machen wir auch manchmal im Gottesdienst, dass wir sagen, komm nach vorne und lass für dich beten.
Ja.
Das ist nicht ein Zeichen dafür, dass du komplett kaputt bist, weil du jetzt nach vorne rennst, oder dass du besonders fromm bist, weil du nach vorne rennst. Nein, das ist, du gehst zum Arzt, wenn du Not hast, oder? Du sagst ja auch nicht, oh, ich gehe nicht zum Arzt, weil das denkt ihr über mich, ich könnte ja krank sein. Nein, du gehst zum Arzt, weil du willst, dass dir geholfen wird. Ja. Und so dürfen wir zu Jesus kommen im Gebet, weil wir wollen, dass er hilft und dass er was verändert. Genau.